zu unserem Thema, kann ein Mensch seines Heils gewiss sein, lese ich uns zunächst zwei Bibelworte. Als erstes aus Johannes 5, Vers 24, ein Wort, das Jesus Christus gesprochen hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tode in das Leben übergegangen. Dann ein Wort aus Römer 8. Wir lesen Römer 8 von Vers 31 an. Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer wider uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht geschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird wider Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdammer? Meine lieben Freunde, ich wende mich heute Abend zunächst einmal an Christen, an Menschen, die an Jesus Christus glauben, die aber immer noch einen Rest von Ungewissheit haben, die sagen, ich hoffe, das ewige Leben zu erlangen, die aber nicht sicher sind. Dieser Rest von Ungewissheit, der zerstört sehr viel. Da ist keine Freude und da kann auch kein Zeugnis sein. Ich kann doch nicht jemanden zu einem Glauben einladen, von dem ich sagen muss, ich weiß aber selber nicht, ob ich ans Ziel komme. Ich hoffe es und du kannst es auch nur hoffen. Damit kann ich keinem kommen. Was verstehen wir unter Heil? Der Ausdruck, der es am besten wiedergibt, ist wohl ewiges Leben oder Frieden mit Gott. Unter Heil verstehen wir nicht ein angenehmes Leben auf der Erde. Das geht aus der Lehre des Neuen Testamentes hervor und aus der Erfahrung. Zunächst die Lehre. Der Herr hat seinen Jüngern gesagt, in der Welt habt ihr Drangsal, aber seid guten Mutes, ich habe die Welt überwunden. Und der Apostel Paulus schreibt, wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes eingehen. Dann die Erfahrung, Stephanus wurde gesteinigt, Jakobus enthauptet und viele andere Christen starben den Märtyrertod. Wenn nun Heil ewiges Leben ist, so bezieht es sich eindeutig auf die Ewigkeit, auf etwas, was nicht wieder in Ordnung gebracht werden kann, wenn es falsch gelaufen ist. Wenn wir da nicht sicher sein könnten, so wäre das geradezu grausam. Fragen wir uns einmal, wovon unser Heil abhängt. Es hängt einmal ab von Gottes Tun und dann, wie wir darauf reagiert haben. Am deutlichsten zeigt uns das Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Da wird uns zunächst gesagt, was Gott getan hat. Er hat in seiner Liebe seinen Sohn gegeben. Dann steht am Schluss, worum es geht, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und dann in der Mitte, was wir tun müssen, an den Sohn Gottes glauben. Gott hat also das Schwere getan. Er hat in seinem Sohn unsere Schuld gesühnt. Es ist eine eigenartige Sache, dass die meisten Christen, und das merkt man immer beim Beten, nur ein persönliches, herzliches Verhältnis zum Herrn Jesus haben und nur wenige zu Gott. Darum will ich dazu einmal die Erfahrung eines bekannten Evangelisten sagen, des Amerikaners Moody. Moody sagt, nachdem ich zum Glauben gekommen war, habe ich Jahre hindurch nur ein enges Verhältnis zum Herrn Jesus gehabt, aber nicht zu meinem Vater im Himmel. Wenn ich nun von meinen Reisen zurückkam, wir hatten nur ein Kind, einen kleinen Jungen, dann kam ein Junge immer zu mir und setzte sich zu mir auf den Schoß und freute sich, dass der Vater zurück war. Und da habe ich einmal an Johannes 3, Vers 16 gedacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und da ist mir bewusst geworden, was das war. Ich würde lieber jede Not auf mich selbst nehmen, als sie meinem kleinen Jungen aufzubürden. Aber Gott hat das gewaltige Opfer gebracht. Er hat seinem Sohn die ganze Last aufgebürdet. Und da habe ich erkannt, wie sehr Gott mich liebt. Und seit dem Tage liebe ich ihn auch. Gott also, hat also das ganz Schwere getan und der Sohn hat den Willen des Vaters getan. Philipper 2, Vers 6, er war in Gestalt Gottes, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, er machte sich selbst zu nichts, er nahm Knechtsgestalt an, er war gehorsam bis zum Tode. Das ist die Seite Gottes, auf dieses Werk bauen wir. Das und das allein ist unsere Basis. Wir müssen immer erkennen, auf der einen Seite Gottes Heiligkeit, dann Gottes Liebe, dann die Tatsache, dass Gott unwandelbar ist. Und demgegenüber steht unsere Sünde, unser Aufruhr gegen Gott. Und da gab es nur eine Lösung, das Kreuz. Wir lesen in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft vom Fluche des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Unser Beitrag ist, wie ich wohl jeden Abend sage, Buße und Glauben. Buße, vor Gott kapitulieren, unsere Schuld bekennen. Wenn wir uns jetzt die Evangeliumsverse ansehen, so lassen sie gar keinen Platz für Zweifel. Denken wir einmal an den, den wir zu Anfang hörten. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben, hat das Leben nicht. Dieses habe ich euch geschrieben, auf dass ihr wisset, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubet an den Namen des Sohnes Gottes. Oder denken wir an Römer 5, Vers 1. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch welchen wir mittels des Glaubens auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in welcher wir stehen. Wir können so sicher sein, weil unsere Errettung Gottes Wille ist. Wenn das unser Wunsch wäre, unser Sehnen, aber nicht mehr, könnten wir nie gewiss sein. Weil es aber Gottes Wille ist, können wir völlige Gewissheit haben. Und doch zweifeln sehr viele Christen. Warum? Sie sehen ihre eigene Unzulänglichkeit. Sie sehen, dass sie keine Heiligen sind, obwohl sie es sein möchten. Sie versuchen, Gott wohlgefällig zu leben, straucheln aber doch wieder. Jetzt will ich einmal aus Kolosser 3 die ersten vier Verse lesen und während ich die lese, bitte ich euch doch darauf zu achten, ob die Menschen, von denen der Apostel hier spricht, wirklich echte Christen sind oder ob das solche sind, die sich irren. Also, wir lesen Kolosser 3, da heißt es, wenn ihr nun mit dem Christus auferweckt worden seid, so suchet, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben geoffenbart wird, dann werdet auch ihr mit ihm geoffenbart werden in Herrlichkeit. Da kann nicht der geringste Zweifel sein. Paulus spricht von echten Christen. Er sagt, euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Die sind alle in Ordnung. Aber jetzt lesen wir weiter, was er diesen Echten sagt. Ich lese jetzt von Vers 5 weiter. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Hurerei, Unreinigkeit, Leidenschaft, böse Lust, Habsucht, welcher Götzendienst ist, um welcher Dinge willen der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams kommt. Vers 8. Jetzt aber leget auch ihr das alles ab. Zorn, Wut, Bosheit, Lästerung, schändliches Reden aus eurem Munde. Belüget einander nicht. Aus diesen Ermahnungen geht hervor, dass diese Menschen, die eindeutig echte Christen waren, doch noch die Sünde nicht überwunden hatten. Also wenn du jetzt an dir feststellst, du bist nicht vollkommen, so besagt das nicht, dass du kein Kind Gottes bist. Hier haben wir es mit Echten zu tun und denen sagt der Apostel Paulus, dass sie die Sünde ablegen sollen. Wir können nie sagen, dass wir vollkommen sind. Wir sollen uns immer danach ausstrecken. Und unsere Basis ist nicht unser guter Lebenswandel. Unsere Hoffnung gründet sich auf das Werk Jesu. In Galater 2, Vers 21 sagt der Apostel Paulus, ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig, denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Besser wäre wohl vergeblich gestorben. Paulus sagt, wenn ich wirklich durch Halten des Gesetzes gerecht werden könnte, dann wäre Christi Tod ja gar nicht nötig gewesen. Dann wäre es umsonst vergeblich gewesen. Also wir bauen ausschließlich auf das Werk unseres Herrn und unsere Hoffnung ist nicht unsere Vollkommenheit, sondern das, was er uns gebracht hat. Jetzt sehen wir uns einmal an, was die beiden großen Kirchen sagen. Da steht es ganz schlecht mit der Botschaft der katholischen Kirche. Die hat auf dem Tridentiner Konzil in der Mitte des 16. Jahrhunderts den Grundsatz festgelegt, verflucht ist, wer seines Heils gewiss ist. Die wollen keine Heilsgewissheit. Und dieser Grundsatz ist nicht etwa veraltet, sondern 1962 auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil in Rom ist er erneut bestätigt worden. Also die katholische Kirche kennt keine Heilsgewissheit. Was sagt die evangelische Kirche? Die haben eine ganz eigenartige Auffassung. Die sagen uns, wer seines Heils gewiss ist, ist anmaßend, ist überheblich. Ich finde es tief traurig, wenn so etwas gesagt wird. Denn das heißt damit doch, mein Heil gründet sich auf meine Leistung. Wenn es auch von meiner Leistung abhinge, dann wäre es überheblich zu sagen, ich bin gewiss. Wenn es aber von der Gnade Gottes abhängt, dann ist es nicht überheblich. Es ist doch ein riesiger Unterschied, ob mir etwas geschenkt wird, oder ob ich es verdient habe. Nehmen wir einmal an, da sind zwei junge Männer. Der eine hat nach Abzug der Steuern von einer Tante 500.000 Mark geerbt. Und der andere hat ein Patent verkauft und hat nach Abzug der Steuern auch 500.000 Mark. Das Konto ist bei beiden gleich. Aber zwischen beiden ist ein gewaltiger Unterschied. Dem einen ist geschenkt, der andere hat es verdient. Wir sind die, denen es geschenkt worden ist. Römer 6, Vers 23. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Die Gnadengabe Gottes aber ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und der Apostel Paulus schreibt den Korinthern, 1. Korinther 4, Vers 7. Was hast du, was du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich, als hättest du es nicht empfangen. Ich sage überall, wohin ich komme, ein Christ soll gewiss sein, er soll dankbar sein, er soll froh sein. Eins kann er nie sein, stolz. Rühmen kann er sich nur des Herrn. In ihm ist nichts Gutes, wirklich nichts. Der Herr hat ihm alles geschenkt. Natürlich müssen wir auch eins sehen. Zweifel können dadurch kommen, dass ein Mensch an irgendeiner Sünde festhält. Sünde und Glauben schließen einander aus. Sünde ist Unglaube in der Praxis ausgelebt. Und Glaube führt zu einem heiligen Leben. Und wenn ein Christ an einer Sünde festhält und nicht mit ihr bricht, dann kann er auch keine Gewissheit haben. Wir müssen Gott aufrichtig dienen. Anders geht es nicht. Jetzt muss ich aber sagen, dass es auch Menschen gibt, die zu Unrecht gewiss sind. Da gibt es viele, die herumlaufen und sagen, ja, ich bin absolut sicher, ich komme ganz bestimmt in den Himmel. Man kann sich da irren. Das geht aus Lukas 23 hervor, ab Vers 13. Da lesen wir, dass Menschen an die Himmelstür klopfen und sie sagen, Herr, tu uns auf. Sie scheinen den, der hinter der Tür steht, zu kennen. Sie reden ihn ja an. Jetzt antwortet der Herr, ich sage euch, nein, er sagt, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Dann antworten sie, wir haben vor dir gegessen und getrunken und auf unseren Straßen hast du gelehrt. Dann antwortet er, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Beachten wir, er gibt ihnen keine neue Antwort, er wiederholt nur die erste. Beim ersten Mal, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Beim zweiten Mal, ich sage euch, ich kenne euch nicht, woher ihr seid. Da ist absolut keine Hoffnung. Merken wir auch, was bei denen falsch ist. Die sagen, wir haben vor dir gegessen und getrunken. Die sagen nicht, Herr, du warst unser Gast, wir haben dich eingeladen. Nein. Und die sagen, auf unseren Straßen hast du gelehrt. Die sagen nicht einmal, dass sie dabei waren. Vielleicht saßen sie so lange in der Kneipe. Da ist keine echte, klare Verbindung, aber sie waren doch der Überzeugung, dass die Tür für sie offen stände. Und wir ersehen aus diesem Bilde, diesem Gleichnis des Herrn, dass man sich mit Blick auf das ewige Leben irren kann. Ganz eindeutig, wer an den Herrn glaubt, wer die richtige Basis hat, der kann und soll gewiss sein. Aber viele laufen mit der falschen Basis herum. Was sind falsche Grundlagen? Da ist einmal das Vertrauen in eine Gemeinde. Es gibt keine seligmachende Kirche. Ich gehöre zu einer Gemeinde, freue mich, dass ich dazugehöre, aber ich weiß, die Gemeinde vermittelt mir nicht das Heil, das vermittelt mir der Herr. Natürlich, wenn man an eine Sekte gerät, die Leute haben immer Interesse daran, den Eindruck zu vermitteln, dass bei ihnen das Heil ist, damit wir auch zu ihnen kommen. Es hat mal einer gesagt, der Unterschied zwischen einem Sektierer und einem echten Christen ist dieser. Der Sektierer sagt, komm zu uns. Und der Echte sagt, geh zum Herrn. Anders kann es gar nicht sein. Wenn wir eine noch so gute Gemeinde sind, das Heil vermitteln wir nicht. Dann gibt es eine Unzahl von Christen, die auf ihre Taufe bauen, auf die Kindertaufe. Ein Mensch wird nicht durch die Taufe zum Christen. Das steht so klar in der Bibel, wie man es haben kann. Karl der Große, der war der Ansicht, dass man durch die Taufe Christ würde. Und darum hat er die Sachsen gezwungen, nachdem er sie besiegt hatte, sich taufen zu lassen. Und wer sich nicht taufen lassen wollte, wurde umgebracht. Der Apostel Paulus hat die Rechtfertigung aus Glauben gelehrt. Und doch scheinen viele der Ansicht zu sein, Karl der Große sei ein größerer Theologe als der Apostel Paulus, dass die sich irren, liegt ja auf der Hand. Viele Menschen wollen Gott etwas bieten, meinen durch Werke gerecht werden zu können. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass das nicht geht. Wir können Gott nichts bieten. Wir sind verlorene Sünder unter dem Zorne Gottes. Was wollen wir ihm da bieten? Und ich will jetzt einen langen Vers lesen, aus dem das klar hervorgeht. Der Vers steht in Galater 2, Vers 16. Da spricht der Apostel Paulus von Gesetzeswerken. Ich werde stattdessen gute Werke lesen. Aber da steht Gesetzeswerke. Nun sind wir ja nicht mehr unter dem Gesetz, darum lese ich gute Werke. Und nun achtet einmal darauf. Er sagt insgesamt in einem Vers dreimal errettet aus Glauben und dreimal nicht durch Werke. Galater 2, Vers 16. Aber wissend, dass der Mensch nicht aus guten Werken gerechtfertigt wird, sondern nur durch den Glauben an Jesus Christus. Auch wir haben an Christus Jesus geglaubt, auf dass wir aus Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus guten Werken, weil aus guten Werken kein Fleisch gerechtfertigt werden wird. Man merkt, Paulus, der will dem das einhämmern. Der Gedanke steckt ja so tief in uns, dass wir etwas leisten können, dass wir Gott etwas bieten können. Und wir sind auch immer bereit, etwas zu tun. Und wenn man sich den Himmel verdienen könnte, dann wäre er viel voller. Ich raube gerade die Deutschen und auch die Rumänen, die kämen hinein. Das sind alles fleißige Arbeiter. Die würden sagen, was muss man tun, machen wir. Aber die Botschaft der Bibel ist auch eine beschämende Botschaft. Ich kann nur zu meinem Herrn kommen mit den Worten, ich habe gesündigt. Ich kann mir selbst nicht helfen. Ich bin auf dein Erbarmen angewiesen. Wer nicht so kommt, kommt nie. Vor Gott zählt nur das Opfer unseres Herrn. Das hat Gewicht vor Gott, nicht unsere Leistung. Unser Beitrag, und das habe ich ja oft genug gesagt, ist Buße und Glaube. Buße, das Erkennen und Bekennen meiner Schuld. Ich kann auch sagen, meine Kapitulation vor Gott. Und Glaube ist mein Vertrauen in das Werk Jesu. Jetzt muss man sich vor einem Fehler hüten. Es gibt Christen, die meinen, gute Werke wären nebensächlich. Nein, sobald wir Kinder Gottes sind, sollen wir anfangen, gute Werke zu tun. Jede Menge. Ich lese dazu zwei Bibelworte. Das erste aus Titus 2, Vers 14. Da sagt der Apostel Paulus, Jesus Christus hat sich selbst für uns gegeben, auf dass er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und reinigte sich selbst ein Eigentumsvolk, eifrig in guten Werken. Also das sollen wir sein. Aber nicht, um damit Kinder Gottes zu werden, sondern weil wir es bereits aus Gnaden geworden sind. Dann will ich noch das sehr bekannte Evangeliumswort aus Epheser 2 lesen. Und von diesem Wort werden gewöhnlich nur bei Evangelisationen die Verse 8 und 9 zitiert. Damit ist auch, wenn es um die Errettung geht, alles gesagt. Aber Vers 10 steht da auch und den dürfen wir nicht übersehen. Also Epheser 2, Vers 8. Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. Da wird uns also gesagt, dass Gott gute Werke bereitet hat, in denen wir wandern sollen. Die stehen gewissermaßen am Wege des Gläubigen aufgestellt. Und er braucht sie nur noch zu tun. Gott hat alles vorbereitet. Aber sehen wir es noch einmal ganz klar. Ich werde nicht aus Werken errettet. Ich kann nicht den geringsten Beitrag leisten. Es ist Gottes Erbarmen. Der Herr hat alles getan. Ich nehme es nur im Glauben für mich in Anspruch. Nachdem ich aber zum Glauben gekommen bin, soll ich gute Werke tun, einfach als Ausfluss des neuen Lebens. Jetzt müssen wir uns noch einmal daran erinnern, was zu glauben ist. Und das Entscheidende ist, wie wir ja in dem Anfangswort hörten, dass wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und da fürchte ich, machen viele Christen es sich sehr leicht. Die haben gar keine ausreichende Vorstellung davon, wer Gott ist. Die Bibel stellt uns Gott mit dem ersten Satz vor. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Was Gott da alle geschaffen hat, weiß heute noch kein Naturwissenschaftler. Wir wissen heute noch nicht, wie viele Sterne es gibt. Wir wissen heute noch nicht, was das letzte Geheimnis der Atome ist. Wir wissen heute noch nicht, woher das Leben kommt, wie es arbeitet. Dieser Gott ist so groß, dass wir ihn überhaupt nicht fassen können. Gott hat geschaffen. Wir Menschen können nicht schaffen. Wir verarbeiten immer vorhandenes Material. Und Gott hat geschaffen, wo nichts war. Und der Gott hat seinen Sohn gesandt, uns zu erlösen. Wenn man darüber nachdenkt, dann wird einem bewusst, dass das etwas ganz Gewaltiges ist, dass Gottes Liebe ohne Grenzen ist, gar nicht zu fassen, gar nicht zu verstehen. Als Jesus Christus auf die Erde kam, war Johannes der Täufer sein Vorläufer. Er sollte ihn den Menschen vorstellen und er hätte viel Schönes sagen können, was alles richtig gewesen wäre. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Lehrer, den wir je gehört haben. Hätte gestimmt, hat er nicht gesagt. Er hätte sagen können, hier kommt der größte Prophet. Hat er auch nicht gesagt. Er hätte sagen können, hier kommt der Einzige, der ein vollkommenes Leben führt. Alles nicht gesagt. Er hat gesagt, siehe, das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Das Lamm Gottes, das heißt das Opferlamm. Die Israeliten werden das viel besser verstanden haben als wir. Wenn einer schuldig geworden war, ging er mit einem Opfertier zum Priester und der schlachtete das und der Mann legte seine Hand auf den Kopf des Tieres und wusste dann, das Tier stirbt an meiner Statt. Ich müsste der Sünde wegen sterben. Das Tier stirbt für mich. Und so wurde Jesus das Lamm Gottes. Und jetzt sagen wir es mal ganz klar. Der Sohn Gottes wurde das Lamm Gottes. Von der allerhöchsten Höhe zur allertiefsten Tiefe. Dann ist da das Wort aus 2. Korinther 5, Vers 21. Den, der Sünde nicht kannte, hat Gott für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Nichts weniger als Gottes Gerechtigkeit genügt. Und die kann kein Mensch durch Anstrengung erlangen. Ist einfach nicht drin. Die muss uns geschenkt werden. Und der Herr wurde zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit erlangen könnten. Oder denken wir an 2. Korinther 8, Vers 9. Ihr kennet die Gnade unseres Herrn Jesu Christi, dass er, da er reich war, um euretwillen arm wurde, auf dass wir durch seine Armut reich würden. Jetzt sehen wir uns das im Einzelnen an. Er, der reich war. Unser Herr war beim Vater in der Herrlichkeit unvorstellbar reich. Und er wurde um unseretwillen arm. Können wir uns einen Ärmeren vorstellen, als den, der das Kreuz tragend hinausging nach Golgatha, das tat er für uns. Und der dann am Kreuz hing, verhöhnt und verspottet, man kann sagen von allen, die Jünger blieben still, die Volksmengen schließlich auch, aber die Pharisäer und die hohen Priester, selbst die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. So tief wurde er erniedrigt. Und warum tat er das? Auf dass wir durch seine Armut reich würden. Und er hat uns unvorstellbar reich gemacht. Denken wir einmal daran, dass vor uns das ewige Leben liegt. Was ist dies Erdenleben doch für eine arme, unbefriedigende Sache? Wir werden doch laufend getäuscht und betrogen und nur ganz selten erreicht einer wirkliches Glück. Schiller hat ein Sätzchen geschrieben, das hieß Hoffnung und Erfüllung. Da schreibt er, in den Ozean schifft mit tausend Masten der Jüngling, still auf rettendem Kahn treibt in den Hafen der Greis. Eine schreckliche Beschreibung unseres Lebens, leider ist sie in den meisten Fällen wahr. Und dann kommt Gott und bietet uns das ewige Leben. Er bietet es uns als ein Geschenk. Und unsere Sicherheit liegt in der Liebe Gottes und in dem Werk Jesu am Kreuz. Und wenn wir das verstehen, dann sind Zweifel unmöglich. Wenn ich auf mich selber baute, dann hätte ich nicht nur Zweifel, dann hätte ich keinen Augenblick Sicherheit. Dann würden die Zweifel das Feld beherrschen. Wenn ich aber auf das Werk Jesu baue, dann müssen die Zweifel schwinden. Oder ich bin ein Mensch, der an der Sünde festhält. Du bist nicht fromm mit deinen Zweifeln. Es gibt Menschen, die denken, wenn ich im Zweifel verharre, das muss Gott doch ganz besonders gefallen, dann bin ich ja ein ganz besonders bescheidener Mensch. Nein, nein. Gott hat uns das ewige Leben verheißen, und wir dürfen es im Glauben nehmen, und die Zweifel machen tatsächlich, wie Johannes es schreibt, Gott zum Lügner. Gott macht uns das wunderbare Angebot, und alle Zweifel sind absolut verkehrt. Du bist auch nicht demütig mit deinen Zweifeln. Du zeigst damit nur, dass du immer noch ein klein wenig auf dich selber baust. Wenn du gar nicht auf dich selber baust, dann kannst du gewiss sein, ohne im geringsten zu zweifeln und ohne hochmütig zu sein. Hör doch auf, Jesu Werk zu unterschätzen. Gott ruft dich in seiner Liebe zum Leben. Gott hat alles für uns in Ordnung gebracht und wer zweifelt, beleidigt Gott. Gar kein Zweifel. Möchten wir doch erkennen, worum es geht und verstehen, dass Gott uns das ewige Leben zusagt. Und wenn er es zusagt, dann stimmt es auch. Aber nun muss ich noch ein Wort dazu sagen, zu dem Ausdruck, sich für den Herrn entscheiden. Es wird oft gesagt bei einer Evangelisation, es hätten sich 5 oder 10 oder 100 oder 200 entschieden. Das ist ein Irrtum. Wenn das Evangelium verkündigt wird, entscheiden sich außer den echten Christen alle. Absolut alle. Der eine für den Herrn, der andere gegen ihn. Wenn du die Botschaft des Lebens hörst und sie nicht annimmst, dann hast du dich auch entschieden, dann hast du dich gegen ihn entschieden. Eine Entscheidung ist auf jeden Fall. Wenn du nicht Ja sagst, dann bedeutet das Nein. Ganz eindeutig, wer nicht den Herrn annimmt, der hat ihn abgelehnt. Auch das Hinausschieben, auch ich will es mir noch einmal überlegen, heißt im Augenblick, ist es Nein. Heute nicht. Auch das ist ein klares Nein. Wir müssen mit Bewusstsein auf die Seite Jesu treten. Und wir müssen ganz klar wissen, Gottes Liebe zeigt sich nicht darin, dass er Sünde übersieht, dass er es mit der Sünde nicht ernst nimmt, sondern darin, dass er die Sünde tilgt. Gott hat in seinem Sohn unsere Schuld getilgt. Da ist der Ausdruck, siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Für uns unvorstellbar. Wie kann man Sünde wegnehmen? Wenn ich einen Menschen geschädigt habe, wenn ich ihn vielleicht ruiniert habe, wenn er in Verzweiflung gestorben ist, wer kann das denn wegnehmen? Nur der Sohn Gottes. Er hat unsere Schuld gesühnt. Und damit hat er unsere Schuld weggenommen. Und wir können absolut sicher sein. Wir lasen heute Abend, unser Bruder las es uns vor aus 1. Johannes 5, wer nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht. Die Worte Gottes sind klar, ohne Zweifel. Ich kann sie glauben, ich kann sie anzweifeln. Wer nicht glaubt, hat Gott zum Lügner gemacht. Eine Bedingung muss ich erfüllen. Ich muss überzeugt sein, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und dazu muss ich sagen, es ist unmöglich, ihn nur als seinen Erretter anzunehmen. Ich muss ihn immer annehmen, gleichzeitig als meinen Herrn. Wer nur den Erretter will und den Herrn nicht anerkennt, hat nichts verstanden. Die Bibel sagt uns von Jesus Christus, Gott hat ihm einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist, auf dass in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der himmlischen, der irdischen und der unterirdischen, und auf dass jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, zur Verherrlichung Gottes des Vaters. Das gehört mit zum Glauben an den Herrn Jesus. Ich kann ihn nicht nur annehmen als den Retter, ich muss ihn gleichzeitig immer annehmen als den Sohn Gottes, der mein Herr ist. Da geht gar kein Weg dran vorbei. In der Leidensgeschichte unseres Herrn steht ein wunderbares Wort, das ich lange, lange Zeit überhaupt nicht verstanden habe. Und ich habe mich gefragt, warum steht das da, was soll das Wort? Da steht, als der Herr ausrief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang im Tempel von oben bis unten. Und dann habe ich mir gesagt, was geht mich der Tempel an, was geht mich der Vorhang an? Und ich wusste nichts damit anzufangen. Heute ist das ganz anders. Der Vorhang trennte das Heiligtum vom Allerheiligsten. In das Heiligtum ging jeden Tag ein Priester und opferte. In das Allerheiligste, das war der Platz, wo Gott wohnte, durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr am großen Versöhnungstag hineingehen und dann nur mit dem Blut eines Opfertieres, das er brachte. Also in das Allerheiligste, in die Gegenwart Gottes, kam vom Volk, von den Priestern keiner. Und nun ist der Vorhang zerrissen. Der Weg zu Gott ist offen. Du und ich, wir können kommen. Stell dir das einmal vor, der Weg ist offen. Nicht nur der Hohepriester. Jetzt kann jeder kommen. Aber jetzt ganz scharf aufgepasst. Nicht, weil Gott anders geworden ist. Nicht, weil Gott sagt, ich bin nicht mehr der ganz Heilige. Oh nein. Sondern weil der Sohn Gottes unsere Schuld gesühnt hat. Als er rief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang im Tempel. Keine Sekunde vorher, als das Erlösungswerk vollbracht war, da wurde der Zugang zu Gott offen. Ach, wenn wir das alles betrachten, was die Bibel uns über unseren Herrn sagt, über das Erlösungswerk, über Gott, über uns, dann wird allmählich alles so klar wie nur etwas. Gott in seiner vollkommenen Heiligkeit kann keine Sünde dulden. Und Gott in seiner wunderbaren Liebe will keines von seinen Geschöpfen verdammen. Und was hat er da gemacht? 2. Korinther 5, Vers 19. Gott war in Christus, hat die Welt mit sich selbst versöhnt, ihnen ihre Übertretungen nicht zugerechnet. Etwas ganz Herrliches. Der allmächtige Gott hat in seinem Sohn unsere Schuld gesühnt. Und nun kann ein jeder kommen. Und da kann auch keiner zu schlecht sein. Und da kann auch keiner zu erbärmlich sein. Und da kann auch keiner zu viel Schuld auf seinem Konto haben. Jeder kann kommen. Nicht, weil Gott es nicht mehr genau nimmt, sondern weil unser Herr unsere Schuld gesühnt hat. Und nun geht es darum, dass du ernst machst. Das Evangelium hören, jeden Abend ins Zelt kommen, das allein genügt nicht. Es geht darum, dass du Jesus Christus bewusst im Glauben annimmst als deinen Erretter und Herrn. Wenn du auf ihn vertraust, dass er dich errettet, heißt das gleichzeitig, dass du auf gar nichts anderes mehr vertraust. Nicht auf deine guten Werke, nicht auf deine Kindertaufe, nicht auf die Gemeinde, zu der du gehörst, sondern einzig und allein auf ihn. Er und er allein ist die Sühnung für unsere Sünden. Und nun musst du ihm das sagen, ganz klar. Und ich sage das ja jeden Abend. Geh in dein Zimmer, knie vor ihm nieder, red ihn richtig an, sag Herr Jesus oder Herr Jesus Christus und bekenn ihm deine Sünden. Viele Menschen können das nicht. Betete einmal eine Frau mit mir und die sagte, Herr, ich bin ein Sünder, Sünder sind wir alle. Habe ich gesagt, können sofort aufhören. Vor Gott gibt's kein Pauschalbekenntnis. Ich kann nur selber mit meiner Schuld kommen und sagen, Herr, und wenn all die anderen hier Heilige wären, ich weiß, ich bin ein Sünder und ich brauche dich und dein Erbarmen und deine Gnade. Und wenn du ihm so deine Schuld bekennst, dann nimmt er dich an. Es hängt alles vom Bekennen ab, von der Buße. Wenn wir einmal das Neue Testament durchforschen, dann werden wir feststellen, es gibt nur einen Satz, wo gefordert wird, vergib uns unsere Schuld. Das ist im Vater unser. Sonst kommt das gar nicht mehr vor. Wenn wir unsere Sünden bekennen, schreibt Johannes, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Es ist viel leichter zu sagen, vergib mir, als zu sagen, da habe ich gesündigt. Und da, ich bin ein erbärmlicher Sünder. Das ist viel schwerer. Und das erwartet unser Gott von uns. Und wenn du so kommst, nimmt er dich an. Du kannst dich auf das Wort berufen, das er selbst gesagt hat, wer zu mir kommt, dem werde ich nicht hinausstoßen. Entscheidend ist, dass du kommst. Ich kann dich nicht überreden. Nur der Geist Gottes kann dich ziehen. Möchte Gott in seiner Gnade schenken, dass du kommst, dass du heute kommst.